schönen guten Morgen, Geschwister. Ich grüße euch.
Guten Morgen.
Gut, euch zu sehen. Ihr habt euch gar nicht verändert. Ja, ich habe heute eigentlich nur einen einzigen Vers und eigentlich aus diesem Vers nur ein einziges Wort, über das ich mit euch heute sprechen will. Und ich werde euch gleich erklären, wie ich darauf gekommen bin. Aber um das Ganze in einen Zusammenhang zu stellen, nämlich dieses ganz bekannte Wort aus Johannes 1, Vers 12. Wie viele ihn aber aufnahmen, Jesus gemeint, Jesus aufnahmen, denen gab er das Vorrecht, das ist mein Wort, Vorrecht, Gottes Kinder zu werden. Mein Thema heißt ja heute, was für ein Segen, dass wir Gottes Kinder sind. Um uns das nochmal bewusst zu machen, was das alles beinhaltet und welch einen Reichtum wir darin haben, Gottes Kinder zu sein, das würde ich gerne heute Morgen an ein paar Beispielen erklären. Ich habe dazu aber den ganzen Text nochmal. Du hast gerade vom Universum gesprochen, ne, wo Gott uns so mit hineinnimmt und wir das alles so erleben dürfen. Es gibt noch eine Dimension, die noch größer ist. Das ist, ich würde mal so sagen, die Gegenwart Gottes. Denn daher kommt folgender Gedanke. Ich lese Johannes 1, 1 bis 13. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Das ist noch größer als das Universum. Das ist die unmittelbare Gegenwart Gottes im dritten Himmel. Da, wo Gott ist, da war das Wort. Und dieses Wort war bei Gott und dieses Wort war Gott. Wir wissen, wer das Wort ist. Das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns. Das ist Jesus. Also wir können auch sagen, am Anfang war Jesus und Jesus war bei Gott und Jesus war Gott. Und Jesus wurde Mensch und wohnte unter uns. Das ist der Anfang von Johannes. Durch ihn ist alles entstanden, durch Jesus. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Nun trat ein Mensch auf, er war von Gott gesandt und hieß Johannes. Er kam als Zeuge, sein Auftrag war es, als Zeuge auf das Licht hinzuweisen, damit durch ihn alle daran glauben. Er selbst war nicht das Licht, sein Auftrag war es, auf das Licht hinzuweisen. Der, auf den er hinwies, war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, das Licht, das in die Welt kommen sollte. Er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. All denen jedoch, die ihn aufnahmen, die an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden weder aufgrund ihrer Abstammung, noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes, sondern aus Gott geboren. Das ist so der ganze Kontext, wo dieses Wort drin steht. Wie viele ihn aufnahmen, denen gab er das Vorrecht, Gottes Kinder zu werden. Vor 8 Wochen ist mein Auto kaputt gegangen. Getriebeschaden und ihr kennt meinen schönen orangenen Kia Soul, mit dem ich immer hier vor der Tür gestanden habe. Sorry, geht nicht mehr. Ist erledigt. Und ja, manchmal fragt man sich, warum muss sowas passieren? Ja, ist so. Von daher muss ich mit dem Zug fahren. Hatte dann folgendes Erlebnis vor 4 Wochen auf dem Frankfurter Hauptbahnhof. Ich komme an aus Stuttgart, Gleis 5, muss nach 15, verirre mich auf 13 und da steht eine Frau vor mir und sagt, haben Sie mal ein bisschen Geld für mich? Nun mache ich das immer so, der Erste, der mich am Tag fragt, bekommt etwas. Ab dann geht's nicht mehr, weil ich kann auch nicht die Welt retten, ja, ist ja klar. Aber das ist so meine Devise. Und ich sage, was brauchen Sie denn da? Was ist denn los? Ja, ich muss von Frankfurt nach Mannheim und ich habe nichts mehr auf dem Konto. Und ich sage, was haben Sie denn schon? 1,80 €. Sie brauchte wesentlich mehr. 25,80 €. Ich sage, okay, also ich hatte ein bisschen Erbarmen. Ich gab ihr 5 €. Und dann sagte ich, ich wünsche Ihnen Gottes Segen. Und Sie? Das finde ich interessant, hat mir gestern schon mal jemand gesagt. Okay, ja, da war eine Frau, die hat mir immer von der Bibel erzählt und die hat auch verschiedene Dinge gesagt, die mir Angst gemacht haben. Und dann hat sie gesagt, Sie müssen sich entscheiden, Sie müssen sich entscheiden. Ich weiß gar nicht, was sie will. Ich sage, ich weiß genau, was sie wollte. Sie müssen sich für Jesus entscheiden. Okay, und wie geht das? Ja, sag ich, gucken Sie mal, Johannes, Offenbarung Johannes, Kapitel 3, 20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, und wer die Tür aufmacht und mir das Herz öffnet, zu dem trete ich ein und ich werde Gemeinschaft mit ihm haben. Ja, irgendwie macht man das? Ja, da muss man beten. Ich kann nicht beten. Was soll ich denn da machen? Das geht dann folgendermaßen. Man sagt, Jesus, ich verstehe, dass du da bist und ich brauche dich in meinem Leben und bitte vergib du meine Schuld und komm in mein Leben. Und ja, ich weiß nicht, wie man das beten kann. Ich sage, soll ich Ihnen helfen? Wollen Sie das jetzt wirklich? Ja, das will ich wirklich. Okay, sage ich, dann werde ich Ihnen das jetzt vorsprechen. Gleis 13, Frankfurt Hauptbahnhof. Ja, nur, dass ihr mal Bescheid wisst. Das war nicht irgendwo in einem Cafächen oder in einem Park. Hauptbahnhof, Gleis 13. Und dann spricht die Frau mir ihr Übergabegebet nach auf diesem Bahnhof. Manu aus Mannheim ist jetzt, also will Jesus einladen. Und ich frage sie anschließend, wo ist Jesus denn jetzt? Ja, wo ist Jesus? Na, was haben Sie denn gerade gebetet? Ach so, ja. Ach ja. Und der ist jetzt in dir, ja? Ich sag, ja, wenn Sie das ehrlich gemeint haben, ist Jesus jetzt in Ihnen. Das ist so, wie man Jesus kennenlernt. Weil dann hatte ich ein Johannesevangelium und habe diesen Vers gefunden, befiehl ihn aufnahmen, denen gab er das Vorrecht, Gottes Kinder zu werden. Schauen Sie, wenn Sie Jesus aufgenommen haben, sind Sie jetzt Gottes Kind. Okay. Ich sag jetzt, muss ich aber los, weil ich habe einen Anschlusszug, Gleis 15. Ja, ich muss weg jetzt hier. Ne? Also alles gut. Ja, sagt sie, gut, ich gebe Ihnen noch meine Handynummer, sage ich. Wenn da irgendwas ist, WhatsApp schreiben. Ja, können Sie schreiben. Alles gut. Ich will mich wegdrehen und sehe, wie sie dann weitergeht, um irgendwie Geld zu betteln. Und wisst ihr, was Gottes Geist mir sagte? Günther, das geht gar nicht. Das ist jetzt deine Schwester. Die kannst du nicht rumbetteln lassen. Ich sag mal, du komm mal eben rüber, komm mal eben rüber. Zieh 20 Euro aus dem Portemonnaie und sag, hier, komm, hier hast du das Geld, kauf dir eine Karte, fahr nach Mannheim, alles gut. Ich konnte nicht, versteht ihr, was ich meine? Das ist jetzt nicht meine Großzügigkeit. Ich spürte, wenn das seine Schwester in Jesus ist, kann die nicht auf dem Frankfurter Flughafen betteln gehen. Das geht nicht. Am Abend bekam ich die erste WhatsApp und ich hatte ein bisschen was aufgeschrieben, was sie dann geschrieben hat. Mir geht's gut mit Jesus im Herzen. Es ist gut, dass ich nicht mehr alleine bin und dass ich jeden Tag Jesus bitten kann, mir zu helfen und Kraft zu geben, mir beizustehen. Am nächsten Tag kam die WhatsApp. Ich habe jemanden, den ich kenne, gesagt, das mit dem christlichen Glauben. Jetzt will er keinen Kontakt mehr mit mir. Wieso? Ich bin so stolz, mein Leben Jesus in meinem Leben zu haben. Ich denke jeden Tag an Jesus, bedanke mich bei ihm, dass er meine Sünden vergeben hat. Ich habe ihr dann geschrieben, weißt du, da geht es dir nicht anders als Jesus auch. Ihn hat man abgelehnt, also wird man dich auch ablehnen. Dann schrieb sie, ich war gestern beim Arzt und da war auch die Schwester, die mir Blut abgenommen hat. Ich sagte ihr, dass ich solche Angst vor Nadeln habe. Sie sagte, dann hilf Jesus.
Nein.
Da sagte ich, haben Sie auch die Erkenntnis von Jesus? Sie sagte, ja. Ich sagte, ich auch. Das war so toll, als sie das sagte. Und ich sagte, ich bin noch neu. Ich bin noch neu. Also ich kann auch Angst haben oder so ungefähr. Ich weiß jetzt auch nicht. Jedenfalls, ich bin noch neu. Ich war dann in Vogtland vor 14 Tagen und ich habe dann den jungen Menschen, ich hatte die Chance, ein Jugendcamp mitzumachen mit 90 jungen Erwachsenen, zwischen 20 und 30 Jahre. Wir haben einen Kurs gemacht, mit einem jungen Pastor zusammen war ich dort. Dann habe ich denen diese Geschichte erzählt und habe geschrieben, ich habe heute Morgen an Manu schon mal wieder eine WhatsApp geschickt. Und als ich fertig war mit meiner Predigt, kam von Manu eine WhatsApp zurück. Hört mal rein. Sie schreibt, ich lebe besser mit Jesus. Ich beschäftige mich sehr viel mit ihm. Wusstest du, dass es von ihm, als er Baby war, seine Vorhaut aufbewahrt wurde? Das ist total interessant. Ich sag, was? Ich sag, ey, ihr jungen Leute, ihr müsst mir jetzt mal helfen. Was soll ich dir denn jetzt schreiben? Und da kam eine junge Frau und sagte zu mir, weißt du, das ist doch eigentlich gut. Sie beschäftigt sich mit jüdischer Tradition. Frag sie doch mal, ob sie rausfinden könnte, welche Feste Jesus gefeiert hat. Auf die Weise kriegt sie mit, in welcher Kultur, in welcher Tradition Altes Testament Jesus gelebt hat. Habe ich ihr dann auch geschrieben und so sind wir weiter in Kontakt. Also Manu aus Mannheim. Sie ist Gottes Kind. Wie viele ihn aufnahmen, denen gab er das Vorrecht, Gottes Kinder zu sein. Und als ich dieses Wort nochmal nachforschte, das ist ein griechisches Wort und heißt Exousia, das hat verschiedene Bedeutungen, 4 an der Zahl, Da habe ich mir Zeit genommen zu überlegen, was ist aus einem Menschen geworden, wenn er Gotteskind geworden ist? Was bedeutet das? Wie viele ihn nun aufnahmen, denen gab er das Vorrecht oder Exousia, Gotteskinder zu werden. Das Erste, was mir auffällt, ist, wir haben das Recht. Wir sind in eine neue Rechtsstellung gekommen. Also, als Jesus in unser Leben kam, ist unsere Rechtsstellung eine neue geworden. Vorher war unsere Rechtsstellung ferne von Gott, ohne Gott in dieser Welt. Wir waren Kinder des Teufels. Jetzt, seit wir Gotteskinder geworden sind, sind wir aus dieser Sklavenstellung von Kindern des Teufels zu Gotteskindern geworden in unserer Rechtsstellung. Man kann es sehr schön sehen im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Als er wieder nach Hause kam, hat der Vater ihn wieder in seine Rechtsstellung eingesetzt. Der bekam vom Vater ein Kleid und wurde wieder gewürdigt als Kind des Hauses. Er hielt vom Vater Schuhe, das waren die Schuhe der Freien, also Sklaven trugen keine Schuhe, die Freien trugen Schuhe. Wer Schuhe hatte, war ein Freier, der war nicht unter Sklaverei. Und er bekam einen Ring, womit er das Recht hatte, Geschäfte des Vaters zu erledigen. Er war wieder eingesetzt in seine Rechtsstellung. Und das ist mit uns geschehen, seit wir Gotteskinder geworden sind. Wir sind in die Rechtsstellung wahrer Kinder eingesetzt worden. In Epheser 1, Vers 4 und 5 heißt es, dass Gott uns angenommen hat und uns adoptiert hat. Also er hat uns aus der Rechtsstellung des Feindes in die Rechtsstellung der Gotteskinder gesetzt. Wir sind adoptiert. Ich weiß, was das bedeutet, adoptiert zu sein, weil ich bin adoptiert worden. Ich habe es euch, glaube ich, auch schon mal erzählt. Als meine Mama schwanger mit mir war, war sie nicht verheiratet. Und sie kam dann zurück, hat mich zur Welt gebracht. Ist jetzt schon ein paar Jährchen her, ne? Wisst ihr, ahnt ihr schon, ne? Wenn ihr mich anschaut. Und ja, sie kam wieder, sie kam mit dem Freund zusammen, der sie vorher schon liebte. Der sagte, ich liebe diese Frau. Und es ist mir doch egal, ob die ein Kind mitbringt in die Ehe oder nicht. Ich heirate die. Also ich bekam einen Stiefvater. Und als ich 18 war, ich war gerade mit meiner Frau zusammen bei Wort des Lebens im Praktikum, da kam ein Brief vom Notar. Und in dem stand, sehr geehrter Herr Schulz, wir machen Sie aufmerksam, dass Gerhard Schulz, Ihr Stiefvater, Sie adoptieren möchte. Sie werden damit in alle Rechte und Pflichten eines leiblichen Sohnes eingesetzt. Bitte unterschreiben Sie dieses Dokument. Ich bin dann zum Notar gegangen, dann dort in Starnberg und habe das gemacht. Ich wollte gerne der rechtmäßige Sohn meines Stiefvaters werden. Und damit waren natürlich dann Rechte verbunden. Zum Beispiel, ich bekam dann Erbrecht wie ein richtiger Sohn. Ich hatte dann auch bestimmte Verfügungsgewalten, nicht, wenn es dann um möglicherweise, was weiß ich, Vormundschaften oder was auch immer ginge. Aber ich hatte auch Pflichten. Nämlich die Pflicht, dass ich dann zum Beispiel für ihn sorgen musste, wenn er älter geworden wäre. Das ist, wenn es finanzielle Dinge gäbe, ich ebenso in der Pflicht wäre. Also ich war plötzlich in Rechte und Pflichten eines leiblichen Sohnes adoptiert worden. Nun können wir Gott natürlich nichts zurückzahlen und wir werden nicht irgendwie im Alter für Gott sorgen müssen, weil Gott wird nicht alt. Sondern wir haben eine außerordentliche Stellung der Gnade. Und das ist, wo wir sagen müssen, das ist Geschenk. Dass wir Gottes Kinder sind, hat niemand verdient, kann sich niemand kaufen, ist nicht mit Werken zu erreichen, sondern ist einfach nur Gnade. Und was Gnade ist, habe ich dann vor 4 Wochen in Dinkelsbühl bei einer Hochzeit nochmal praktisch erleben dürfen. Also ich nehme euch mit in so ein paar Geschichten, die ich im Sommer erlebt habe. Und zwar durfte ich ein junges Paar trauen, beide gläubige junge Menschen, die eine sehr spannende Geschichte haben. Sie kannten sich schon 5 Jahre und waren vor 4 Jahren schon verlobt. Weil diese junge Frau, nette junge Frau, und er, halb Brasilianer, netter junger Kerl, gläubig, hatten sich getroffen in ihrer Gemeinde und waren klar, wir wollen zusammen sein. Kurz vor der Hochzeit ist sie ausgestiegen aus dieser Verlobung. Hat dann in einer anderen Stadt ihr Lehramtsstudium angefangen und hat sich mit einem jungen Mann eingelassen, bei dem sie ein halbes Jahr gewohnt hat. Also ein Nichtchrist, wo sie dachte, okay, hier gibt es Lebenserfüllung. Ungefähr ein Jahr später bekam ich einen Anruf von ihrer Großmutter, die sagte, unsere Enkelin möchte mal mit dir sprechen. Okay, bin dann irgendwo da unten bei Ulm gewesen, das ist also ganz im Süden. Und sagte, okay, was ist dein Anliegen? Als wir dann so im Wohnzimmer von Oma und Opa saßen, dann sagte sie, ja, ich habe so ein Problem, ich wohne seit einem halben Jahr bei so einem Freund und ich weiß, da soll ich eigentlich nicht sein, aber ich traue mich nicht, ihm das zu sagen und ich will ihn auch nicht verletzen, weil irgendwie liebe ich ihn ja auch noch. Und ich hatte schon zwei Seelsorgegespräche. Ich denke, hoppla, dies wird kein drittes Seelsorgegespräch. Nochmal drei gute Ratschläge, was könntest du tun, damit du aussteigst? Ich habe ihr dann die Identitätskarte gegeben, da habt ihr noch ein paar liegen, ne? Frau und Mann und weiß ich was. Ich bin Gottes Kind, ich bin Gottes Freund, ich bin eine Heilige in Christus. Und je mehr ich vorgelesen habe, umso mehr hat sie den Kopf geschüttelt. Bin ich gar nicht. Ich sage, ja, du lebst gerade unheilig. Aber in deiner Rechtsstellung, wie Jesus dich sieht, bist du Gottes Kind, bist du gerechtfertigt durch Christus und bist du eine Heilige in Christus. Jetzt mache ich dir folgenden Vorschlag. Jetzt liest du jeden Tag 10 von diesen Sätzen laut. Du sagst, Jesus, ich danke dir, ich bin Gottes Kind, ich bin gerechtfertigt, ich bin eine Heilige, ich bin Gottes Freundin und so weiter. Und wenn deine Liebe zu Jesus größer ist als die zu deinem Freund, dann schickst du mir eine WhatsApp. Das war mein ganzes Gespräch. Weil ich wusste, wenn die etwas loslassen soll, woran sie gerade hängt, dann muss sie was Größeres haben, um das loszulassen. Das ist wie bei deinem Hund zu Hause auch, ne? Wenn der gerade mit so einem Gummiknochen da rumbeißt und der will den nicht umschlaschen, halt ihm mal eine Leberwurst unter die Nase. Wenn er die riecht, lässt er den Gummiknochen los. Meistens. Außer wäre ein dummer Hund. Das weiß ich nicht, ob du einen klugen Hund hast oder einen dummen Hund. Ja. Also, aber so geht es uns Menschen letztlich auch. Wir versuchen manchmal Menschen beizubringen, dass das nicht gut ist, was sie machen. Sie sollen sich anstrengen, es zu lassen. Vergess es. Das wird nichts. Die müssen was Größeres haben, woran sie sich festhalten können, um das andere loszulassen. Und dann, nach einem halben Jahr, ist sie ausgestiegen aus dieser Beziehung. Kommt wieder nach Hause. Und die Eltern zu Hause haben immer noch Kontakt zu ihren früheren Verlobten. Die treffen sich. Die nähern sich wieder an. Die sprechen sich aus. Die vergeben sich. Die verloben sich. Und fragen, Günther, könntest du uns trauen? Ich hatte mehrere Gespräche mit ihnen, weil man ja einiges aufarbeiten muss in so einer Geschichte. Dann habe ich zu ihr gesagt, sag mal, was hast du eigentlich mitgenommen aus dieser Zeit? Dann hat sie gesagt, ich weiß jetzt, was Gnade ist. Er hat mich wieder angenommen. Und ihr könnt euch vorstellen, was für eine Jubelhochzeit das war. Sie weiß, was Gnade ist und er hat sie wieder angenommen. Ihr Lieben, das ist unsere Geschichte. Wir sind Ehebrecher und Ehebrecherinnen, sagt Jakobus, weil wir die Welt geliebt haben oder manchmal sie immer noch lieben. Und in seiner Gnade hat er uns angenommen und wir erleben live, was Gnade ist. Das ist so unglaublich. Wisst ihr, und das ist so groß, das ist das Zweite, was wir hier haben in diesem Zusammenhang. Das zweite Wort ist Exousia, Freiheit. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Freiheit, Gottes Kinder zu sein. Das kommt in Epheser 1, Vers 7 auch schön zum Ausdruck. In ihm haben wir die Vergebung unserer Sünden, die Erlösung durch sein Blut. Und dieses Wort Erlösung ist im Griechischen das Wort Loskauf. Wie wenn einer vom Sklavenmarkt losgekauft worden ist und befreit. Und da wurde ein Preis bezahlt und er ist jetzt frei. Das zweite Wort eben ist Freiheit. Das heißt, wir sind losgelöst aus der Gefangenschaft und aus der Sünde und aus der Sklaverei des Teufels. Der Teufel versklavt uns. Der Teufel will uns zur Sünde verführen. Und wenn er das geschafft hat, dann kriegen wir ein schlechtes Gewissen, ein beschwertes Herz und dann kommt er und verklagt uns. Das ist so ein gemeiner Kerl. Erst verführt er uns, dann verklagt er uns und dann sollen wir am Boden liegen und völlig ausgelaugt und fertig unser Leben leben und das Ganze ist eine Lüge. Er gibt uns Lügen ein, die wir glauben sollen. Das macht er sowieso sehr gerne. Er ist ja ein Lügner, sagt Jesus, ein Lügner von Anfang an. Ein Vater der Lüge, das heißt, er hat die Lüge erfunden. Die erste Lüge im Paradies war ja, ihr dürft von allen Bäumen nicht essen, die hier im Garten sind. Das war eine fette Lüge. Die durften von allen Bäumen essen, bis auf den einen. Also er lügt. Diesem Jugendcamp war ein Bibel- und Sportcamp mit diesen jungen Leuten in Grünheide im Vogtland. War das unglaublich, als wir mit den jungen Menschen über ihr Gotteskindsein sprachen, als wir ihnen erklärt haben, sie sind frei geworden durch Jesus und der Teufel, der schiebt ihnen Lügen unter. So am letzten Morgen im Zeugnisteil haben die so viel Gutes berichtet, was sie verstanden haben über ihre Beziehung mit Jesus und was Gotteskindsein bedeutet. Und beim letzten Frühstück sitze ich mit einem jungen Mann zusammen, so ein 22-Jähriger, schätze ich mal, der will jetzt Theologie studieren in Gießen. Dann sagt er zu mir, wozu hat Gott eigentlich Ehe gemacht? Um das Thema Einsamkeit zu klären, um Fortpflanzung der Welt zu klären, um Freude an Sexualität zu geben und um das Bild von Jesus und seiner Gemeinde darzustellen. Dafür hat Gott Ehe gemacht. Dann sagt er, ich werde kein guter Ehemann. Ich sage, wie, du wirst kein guter Ehemann? Ja, meine Eltern sind geschieden und der Papa, ja, mit dem habe ich ja eine Beziehung, aber mit Mama, die ist immer noch sauer und wütend und da ist so viel Knatsch und ey, das belastet mich so sehr, ich werde kein guter Ehemann. Ich sage, kleinen Moment, weißt du, was ich gerade verstehe? Weil meine Eltern sich scheiden ließen, werde ich keine gute Ehe führen. Habe ich gerade verstanden bei dir? Sagt er zu mir, hört sich ziemlich blöd an, wenn du das jetzt so sagst. Hört sich ziemlich blöd an. Sagt, das ist eine Lüge. Das ist eine fette Lüge. Der Teufel lügt dir gerade was in die Tasche. Du bist Gottes Kind und du bist nicht das Produkt deiner Geschichte. Weil deine Geschichte so gewesen ist, wird das auch auf dein Leben Auswirkungen haben. Das ist eine fette Lüge. Du darfst frei sein als Gotteskind und in eine Freiheit kommen, frei von den Bindungen und falschen Vorstellungen deiner Vergangenheit. Das macht Jesus. Nee, nicht weil deine Eltern sich scheiden ließen, wirst du eine schlechte Ehe führen. Auch wenn deine Eltern sich scheiden ließen, wird die Gnade Gottes, die Kraft von Jesus aus deinem Leben etwas machen, dass du ein guter Ehemann werden wirst. Geh mutig drauf zu. Es war so spannend, so mit ihm dieses Gespräch zu führen. Morgens beim Frühstück zwischen Müsli und Käsebrot, ja, saßen wir da am Tisch und der kam so ins Gespräch und ich war so dankbar. Du, das ist eine Lüge vom Feind. Du bist nicht das Produkt deiner Geschichte. Und ich ahne, weil ich das von mir kenne, dass der Teufel uns genau das immer wieder in die Tasche lügt. Und ich ahne, dass wir auch im Älter werden, ja, so ihr jetzt hier. Manchmal Dinge habe, wo er sagt, ja, ich musste ja mich so entwickeln, weil meine Geschichte war so, ich hatte keine gute Kindheit oder meine Jugend. Das sind alles Ausreden. Wer Gottes Kind ist, ist nicht mehr das Produkt seiner Geschichte. Er ist jetzt das Produkt der Gnade Gottes und er ist frei. Und in diese Freiheit dürfen wir uns reinstellen. Also für euch selber, wenn wieder so Dinge kommen im Kopf, in der Birne, rausschmeißen. Und wenn ihr mit anderen sprecht, die auch so, aber meine Eltern, sag, warte mal, bist du Gottes Kind? Ja, dann bist du frei. Er hat uns losgekauft aus den alten Bindungen. Ja, das kostet manchmal Kraft, dass man sich wieder ganz neu reinstellen muss in die Wahrheit, weil unser Gefühl und unsere Emotionen sagen was anderes. Aber du musst dich halt entscheiden, ob du der Wahrheit glauben willst oder ob du deinen Emotionen glauben willst. Wenn du deinen Emotionen weiter glauben willst, dann wird es nur schlecht. Wenn du der Wahrheit glaubst, dann wirst du frei, weil Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Also wir haben eine Rechtsstellung und wir haben Freiheit. Alles klar? Ein drittes. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Macht oder Kraft, Gottes Kinder zu werden. Das dritte Wort ist Macht oder Kraft. Wir sind nicht nur adoptiert worden, sondern wir sind auch, wie dieser Text jetzt sagt, welche nicht aus dem Geblüt, also aus dem Stamm der Menschen, noch aus dem Willen eines Menschen, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Wir haben die DNA Gottes in unserem Leben. Na, man fragt immer nach DNA und nach, was ist jetzt gerade so in diesem ganzen Mann, Frau sein, ne? Olympiade, was ihr da alles miterlebt habt, da diese Frage, was steckt da drin, DNA? Wir haben DNA Gottes. Du hast Gottes Wesen in dir, seit du wiedergeboren bist. Du hast die Wesenszüge deines Vaters im Himmel. Du bist aus der Art des Vaters im Himmel. Der Petrusbrief schreibt einmal, wir sind wiedergeboren aus dem lebendigen Samen des Wortes Gottes. Also die Wiedergeburt geschieht durch das Wort Gottes. Darum muss sich der Manu in Frankfurt auch das Wort Gottes geben. Wie viele ihn aufnahmen, denen gab er das Vorrecht, Gotteskinder zu werden. Also sie brauchte das Wort Gottes, weil das Wort Gottes hat in sich diese Dynamik, dieses Leben, um Menschen lebendig zu machen. Und dann kommt, wenn sie wiedergeboren werden, eine Kraft in ihr Leben hinein, die aus der Kraft Gottes kommt. Gerade in Römer 8, der Text, den du gelesen hast, Sabine, da kommt ja auch vor, dass der Geist, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, stellt euch das mal vor, das muss ja ein starker Geist gewesen sein, der lebt jetzt auch in euch. Was? Ja, der gleiche Geist der Auferstehung Jesu lebt auch in uns. Das heißt, wir haben Kraft. Da ist Kraft da, durch den Heiligen Geist. Und diese Kraft, die macht uns zu Menschen, die Dinge tragen können, die manchmal über die Kraft gehen könnten. Die Menschen rausholen aus Zusammenhängen, wo sie sich das Leben nehmen wollen, weil sie auf einmal merken, nein, da ist eine andere Kraft da. Deshalb hatte ich noch ein langes Seelsorgengespräch mit einem jungen Mann. Ich hatte euch von ihm erzählt, der aus dem Okkultismus kam und sich dann durch eines der Büchlein von Freiheit in Christus bekehrt hat. Ich habe euch die Geschichte erzählt. Und er war wieder so am Boden. Und ich sage, weißt du, lass uns mal beten. Dann habe ich ein längeres Gebet gesprochen und ihm einfach nochmal im Gebet zugesprochen. Guck mal, welche Kraft in dir ist. Du hast nicht nötig, Selbstmordgedanken zu haben. Christus ist stärker als du. Und er gibt dir die Kraft und du darfst dich auf ihn stellen. Und am Ende schrieb er mir, Günther, ich bin so dankbar, ich habe wieder Boden unter den Füßen, jetzt kann ich auch wieder essen. Ich kann auch wieder essen. Also vorher war ihm der Magen zugeschnürt. Und ja, diese Kraft ist da. Es ist die Kraft, dem Feind Widerstand zu leisten. Es ist die Kraft, der Sünde Widerstand zu leisten. Es ist die Kraft, sich gegen die Überzeugung dieser Welt zu stellen. Das sind drei Feinde, ja. Also unser Feind, der Teufel, unser Fleisch und diese Welt, nein zu sagen. Wenn dich dieser Versucher jetzt angreift, hast du die Kraft, nein zu sagen. Der Christ muss nicht mehr sündigen. Römer 6, denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, denn ihr seid nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Also wir haben in der Gnade Kraft Gottes, nein zu sagen zur Sünde. Das ist die Kraft eines Gotteskindes. Vor zwei Wochen war ein Ehepaar bei mir, hatten ein bisschen Fragen, wie sie ihre Ehe wieder etwas beleben können, so nach 30 Jahren. Und sie sagte nochmal, ich war so erstaunt, mein Mann, der wird manchmal in seinem Dienst als Diakon in der Gemeinde kräftig kritisiert. Das ist so ein Gemeindediakon. Und dann kommt er nach Hause und er bleibt ganz ruhig. Er ist ganz ruhig und sagt mir, du, Gott hat alles unter Kontrolle. Ich weiß, wo meine Kraft ist und ich fühle mich nicht persönlich attackiert, auch wenn es auf mich ein bisschen persönlich ging, aber wir werden das klären. Und wir haben so gestaunt darüber, welche Kraft Gott geben kann, wenn wir angegriffen werden oder kritisiert. Dass wir das nicht persönlich nehmen müssen, sondern wir entscheiden, ob wir das auf der Sachebene lassen und ob wir sagen, Jesus, danke, ich weiß, wer ich bin. Ich bin Gottes Kind und das kann mir niemand rauben. Und das ist meine Identität. Und ich bin nicht der kritisierte Gemeindediakon, der jetzt kämpfen muss um seine Anerkennung. Bin ich nicht. Ich bin Gottes Kind und da stehe ich drin. Und alles andere regeln wir dann. Das ist eine völlig andere Ausgangslage, weil eine Kraft in uns ist, durch den Heiligen Geist und durch die Auferstehung Jesu. Damit das in mir immer wieder auch lebendig ist, habe ich mir seit längerer Zeit angewöhnt, jeden Morgen Jakobus 4 zu beten. Jakobus 4 sagt, demütigt euch unter die starke Hand Gottes. Ich bete morgens, Herr, ich stelle mich auch heute unter deine starke Hand, weil ich weiß, die Hand ist stark, die ist mächtig, die hat Kraft. Ich brauche diese Kraft heute und darunter stelle ich mich heute. Da steht da, widersteh dem Teufel, dann flieht er von euch. Feind, du hast heute kein Recht, mein Leben durcheinander zu bringen. Ich weigere mich, auf deine Versuchungen zu hören. Ich lehne das ab. Ich nahe mich zu Gott und er naht sich zu mir. Ja, Jakobus 4. Unterstellt euch der starken Hand Gottes. Widersteht dem Teufel, dann flieht er von euch. Naht euch zu Gott, dann naht er sich zu euch. Und wenn da was schief läuft, ja, ich sündige auch. Reinigt die Hände, ihr Sünder. Dann wird er euch erneuern. Reinigt euch. Tut Buße. Kehrt immer wieder um, weil Dinge laufen auch schief. Ich musste noch vor einiger Zeit einen Menschen um Vergebung bitten, weil ich den verletzt habe. Selbst in diesem Camp gab es zwei Situationen, durch falsche Worte oder manchmal auch durch unbedachte Handlungen. Man verletzt Menschen. Das ist so. Kein Mensch ist so perfekt, dass er keinen anderen verletzen würde. Dann brauchen wir Buße, bitte um Vergebung und hoffentlich kommt dann auch Vergebung von der anderen Seite. Also wir haben eine Kraft in uns. Noch ein Beispiel, ich weiß nicht, ob ich es euch schon erzählt hatte. Eine junge Frau, die ich traf, als sie mich einlud, in ihrer Gemeinde mal über den Grace-Kurs zu sprechen, da waren abends so 15 Mitarbeiter da, hat sich dann später nochmal bei mir gemeldet und musste sich nochmal lösen aus so okkulten Zusammenhängen. Die hatte so eine Stimme in sich, die immer wieder mit ihr sprach. Eine Stimme, mit der sie kommunizierte, seit sie als Kind 8 Jahre alt war. Und sie hatte dieser Stimme auch einen Namen gegeben, die nannte sie Miri. Und mit dieser Miri hat sie immer gesprochen. Sie hat sie Gott sei Dank rausgeschmissen aus ihrem Leben und sagt, jetzt rede ich besser mit Jesus statt mit Miri. Das ist immer besser, ne? Man mit Jesus reden statt mit Miri. Und hat sie mir Folgendes erzählt. Als du zum ersten Mal in unsere Gemeinde kamst und so etwa 2 Meter von mir entfernt standest, hat die Stimme in mir gesagt, der macht mich kaputt, der macht mich kaputt. Sag spannend, war mir gar nicht bewusst, aber ich war als Gotteskind da reingekommen und sag, Jesus, wir brauchen mich hier. Und in ihr, die Stimme sagte, der Günther macht mich, nein nicht Günther, der Jesus in Günther, der macht mich kaputt. Und das ist ja auch ein halbes Jahr später passiert. Manchmal wissen wir gar nicht, mit was für einer Kraft wir in einen Raum treten. Oder mit welchem Licht oder welchem Leben Jesus uns erleuchtet hat. Wir wissen es nicht. Aber wir gehen bewusst rein. Und darum geht bewusst rein, wo immer ihr hinkommt. Sag, Jesus, ich gehe jetzt mit dir hier rein. In die Arztpraxis, in einen Besuch, ins Krankenhaus. Ich gehe bewusst mit dir jetzt rein, Jesus. Leuchte du durch mich. Das ist die Kraft, die fließt. Das Letzte noch, was ich sagen will, ist, wir haben nicht nur Macht in uns und Kraft, wir haben auch Vollmacht. Das ist nochmal was anderes. Nicht nur Kraft, die natürlicherweise oder geistlicherweise von uns ausgeht, sondern auch Vollmacht. Als Jesus seine Jünger nach der Auferstehung so quasi in die Welt schickte, sagte er, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Wir bekommen also die Vollmacht des Heiligen Geistes und dann sagt Jesus, wie mich mein Vater gesendet hat, so sende ich euch. Also jetzt geht in meinem Namen mit dieser Vollmacht, die ihr von mir bekommen habt und redet in meinem Namen, handelt in meinem Namen. Wie mich mein Vater gesendet hat, so sende ich euch. Ja, wie hat denn der Vater im Himmel Jesus gesendet? Erstmal hat er ihn in Niedrigkeit gesendet. Das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns. Er war in Niedrigkeit. Das heißt, ja, Gott erlaubt manchmal, dass wir, um seine Macht zu zeigen, erniedrigt werden könnten, so wie Jesus, gebeugt werden können. Er ist der Diener, der uns vorangegangen ist. Er ist erniedrigt worden. Philipper 2, er wurde Mensch, er wurde in menschliche Gestalt gestellt, er hat sich Gott unterworfen, er ging den Weg des Sterbens, er ging den Weg ans Kreuz, er wurde erniedrigt. Aber das Zweite ist, Gott hat ihn auch erhöht. Nach der Erniedrigung kommt die Erhöhung, dass Gott sagt, ich werde ihn erhöhen, ihm den Namen geben, der über alle Namen ist. Und wir gehen den gleichen Weg. Es ist der Weg der Erniedrigung und das erlebst du vielleicht manchmal in der Familie oder in der Nachbarschaft oder vielleicht auch durch eine Krankheit, wo du sagst, oh, ich bin so am Ende. Ja, Gott erlaubt uns, den Weg der Erniedrigung zu gehen, damit er uns dann in seiner Vollmacht zu vollmächtigen Zeugen seiner Kraft machen kann. Und was ist das ein Segen? Wenn Gottes Kinder bezeugen können, meine Kraft ist Jesus. Wenn andere fragen, wo hast du denn diese Hoffnung her? Meine Hoffnung ist Jesus. Wie kannst du jetzt so ruhig sein in dieser Lage, wo man dich so anklagt? Mein Friede ist Jesus. Das ist Vollmacht, das ist Autorität, die Gott uns schenkt. Es geht ja sogar so weit, dass der Herr Jesus mal sagt, und wem ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben. Der Günther soll Sünden vergeben? Nee, das kann er nicht. Doch, kann er. Im Namen von Jesus. Na, Manu, war das jetzt ehrlich gebetet? Hast du ehrlich Jesus in dein Leben eingeladen? Ja, das habe ich ehrlich gemeint. Dann kann ich dir sagen, wie viele ihn aufnahmen, denen gab er das Vorrecht, Gottes Kinder zu sein. Dann bist du jetzt Gottes Kind. Darf ich sagen, im Namen von Jesus. Versteht ihr, was ich meine? Oder welchen ihr die Sünden behaltet. Wenn da einer vor dir steht und sagt, ich brauche keinen, der mir Sünden vergibt. Ich brauch kein blutiges Opfer am Kreuz. Sag mal, lieber Freund, dann wirst du eines Tages blank und bloß vor Gott stehen und du hast keinen Schutz. Und weißt du, was dann passiert? Da wird Gott dich rauswerfen. Du kommst in die Hölle. Das kann ich auch sagen, versteht ihr? Im Namen von Jesus, weil das ist die Wahrheit. Und so stellt Gott uns in eine Situation hinein, wo wir Vollmacht haben dürfen. Und ich will da nochmal so zwei Beispiele sagen oder ein Beispiel. Wir saßen vor 2 Jahren bei einer Mitarbeiterrunde, ich weiß nicht, ob ich es euch schon mal erzählt habe, und eine Mitarbeiterin, die eine Zeit bei uns war, seit einem Jahr, sagt auf einmal, oh, ich bin so krank in letzter Zeit und ich weiß nicht, ob ich meinen Dienst noch weitermachen kann. Und während wir da saßen, so mit 10 Missionaren, gab Gott so in mein Herz, das ist nicht von Gott. Das ist nicht von Gott, dass hier ein Mensch zu uns geführt wird, am Ende krank ist und ausfällt. Und ja, wir haben Gott ganz anders erlebt in dieser Situation. Ich sage, Geschwister, was meint ihr? Können wir das jetzt einfach so stehen lassen? Oder dürfen wir jetzt im Namen Jesu beten, dass Gott eingreift? Das ist nicht von Gott, habe ich den Eindruck. Was meint ihr denn dazu? Und wir waren uns alle einig, dass wir jetzt im Namen Jesu aufstehen und beten sollten, dass unsere Schwester gesund wird. Und das konnten wir tun. Und als ich sie 3 Tage später traf im Büro, sage ich, wie geht's dir denn? Sie sagt, was meinst du denn? Ich sage, du bist gesund. Woher weißt du das? Ich sage, wir haben gebetet. Sie sagt, stimmt. Ich muss zugeben, es hat nur ein halbes Jahr gedauert. Dann wurde sie wieder kränker. Dann haben wir ein halbes Jahr später in der Gemeinde für sie gebetet, nach Jakobus 5. Da ging es ihr wieder besser. Und es ist immer wieder so wellenförmig. Ich weiß nicht, warum Gott das so macht, versteht mich recht. Es war nicht ein für alle Mal alles gesund. Aber wann immer wir gebetet haben, hatte sie wieder einige Monate Ruhe. Manchmal sind Gottes Wege auch schwer verständlich, gebe es offen zu, aber wir haben Vollmacht und dürfen in seinem Namen beten. So, damit du jetzt nicht hochmütig wirst und denkst, ich habe Vollmacht, haha, jetzt kann ich mal loslegen, will ich dir kurz sagen, was Vollmacht ist. Ich bin voll dafür, dass er es macht. Alles klar? Ich bin voll dafür, dass er es macht. Durch dich, durch mich, durch das Gotteskind. Habt ihr das so ein bisschen verstanden, so was ein Gotteskind ist? Ja? Nochmal die 4 Dinge. Es ist die Rechtsstellung. Ich bin als Gotteskind in eine neue Rechtsstellung adoptiert worden. Ich habe Freiheit, Freiheit auch über Sünde und über die Anläufe des Teufels zu herrschen und Nein zu sagen. Ich habe eine Kraft und Macht in mir, die mich als Gotteskind auszeichnet, wohin ich komme. Und ich habe eine Vollmacht, im Namen von Jesus zu sprechen. Jetzt habe ich euch ein bisschen erzählt von mir, wie mein Sommer war. Ich war viel unterwegs, ich war in 2 Jugendcamps, ich war da in der Hochzeit, ich war an einem Gemeindewochenende. Und wisst ihr, wo ich Urlaub mache? Zu Hause. Vielleicht habe ich mein Auto gefunden, das ich morgen wahrscheinlich dann bestellen werde. Und dann, ich fahre gerade ein E-Auto. Das ist eine ziemlich spannende Geschichte mit so einem E-Auto. Vor allem, wenn der Bruder dir sagt, Günther, hier hast du alle Kabel. Ich glaube, man braucht so Karten, um an irgendwelche Ladesäulen zu tanken. Habe ich noch nie gemacht. Und da schickt er mich einfach los. Und dann suchst du an einem Samstagmittag um 12 Uhr irgendwo im Kreis Eschwege eine Ladesäule, die dich hoffentlich nach Sachsen bringt, damit du ein Auto voll laden kannst und du findest keine. Doch, Gott sei Dank, irgendwann habe ich eine gefunden, die meine Girokarte annahm. Dann konnte ich Schnellladung. Dann kam ich mit einer Stunde Verspätung dann Gott sei Dank trotzdem noch an. Jetzt weiß ich mittlerweile, wie das Ding tickt. Also von daher, spannende Geschichte. Ich danke euch, Geschwister. Also, ich wollte euch noch was geben. Und zwar, weil das so ist, wir sind Gottes Kinder, schenke ich euch noch eine Karte. I am free. Vielleicht für die Ehepaare, vielleicht auch für alle reicht, müssen wir mal gucken. Kann sein, dass es für alle reicht. 20 Wahrheit zum Sieg. Und ich mache dir Mut, die nächsten 20 Tage nimmst du dir immer einen Satz vor. Guck mal auf der Rückseite, das ist Nummer 6. Warum sollte ich Satan die Kontrolle über mein Leben überlassen, wenn der in mir ist, größer ist als der in der Welt ist? Warum sollte ich Satan die Kontrolle über mein Leben überlassen, wenn der in mir ist, größer ist als der in der Welt ist? Johannes, 1. Johannes 4,4. Das ist die Zusage an der Stelle. Reicht es ungefähr aus? Guck doch mal. Ja, ich glaube, es reicht. Kann jemand Nummer 7 mal vorlesen? Nummer 7.
Warum sollte ich geistliche Niederlagen akzeptieren, wenn die Bibel sagt, dass ich in Christi Sieg lebe?
Danke. Nummer 8.
Warum sollte es mir an Weisheit mangeln, wenn Christus für mich von Gott zur Weisheit wurde und Gott mir großzügig Weisheit gibt, wenn ich ihn darum bitte?
Ja. Warum sollte ich deprimiert sein, wenn ich mich an Gottes Güte, Barmherzigkeit und Treue erinnern kann und Hoffnung habe? Klagelieder 3 sagt, Gottes Güte ist jeden Morgen neu. Ja? Geht mal so ein bisschen durch diese Sätze und greift sie und sprecht sie laut aus und lasst euch nicht von der Lüge überwinden, sondern überwindet die Lüge mit Wahrheit. Denn ihr seid, was seid ihr?
Gottes Kinder und in der Wahrheit.
Ja, sag mal ganz laut, ich bin Gottes Kind. Ich bin Gottes Kind. Ich bete. Danke, Herr Jesus, dass das Wahrheit ist und wir uns so reinstellen dürfen in diese Stellung, in diese Kindschaft, in diese Beziehung mit dir. Ich lobe deinen Namen, der so gut ist. Und danke dir von Herzen, dass wir hier miteinander darüber sprechen dürfen und dass wir dich ehren dürfen, unseren Vater, der es so gut meint mit uns. Dank und Anbetung gebührt dir ganz alleine, unserem Gott und Vater. Im Namen Jesu. Amen.